Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und in unserer heutigen Podcast-Folge wird sich alles um den ESC 2024 drehen, also die Jahrestagung der European Society of Cardiology, den europäischen, vielleicht auch weltweit bedeutendsten kardiologischen Kongress, der jetzt gerade in London stattgefunden hat, vom 30. August bis 2. September. Und wir werden jetzt ein bisschen eingehen auf die verschiedenen Highlights von Kongressen an sich vielleicht und dieses Kongresses im Besonderen. Es gibt eine Reihe von Leitlinien, die jetzt gerade erschienen und vorgestellt wurden. Wir werden uns natürlich auch mit Hotline-Sessions und den letzten Präsentationen wichtiger Studien beschäftigen. Ich freue mich sehr, dass ich das besprechen kann heute mit Privatdozent Dr. Andreas Rillig. Er ist stellvertretender Bereichsleiter der Rhythmologie der Klinik und Poliklinik für Kardiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Andreas, ich freue mich sehr, dass du da bist und das mit mir besprichst.
Ja, lieber David, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde das eine ganz tolle Idee. Wirklich wichtig, dass man solche Kongresse aufarbeitet und sich nochmal anschaut, was da wirklich passiert ist. Es ist nicht nur ein toller Austausch, sondern auch immer Platz für viele neue Erkenntnisse, für Studien und da ist viel zusammengekommen, Leitlinien natürlich auch. Und da freue ich mich, dass wir darüber gleich ein bisschen sprechen können.
Was ist für dich bei so einem Kongress das Wichtige? Sind das die Inhalte oder sind das die neuen Studien? Ist das die Atmosphäre?
Ja, ich glaube grundsätzlich Gespräche unter vier Augen, Austausch unter Kollegen, ein paar Handshakes. Das ist letzten Endes das, was so ein Kongress ausmacht. Und das, was auch jeder sucht und auch, glaube ich, vermisst hat jetzt vor einigen Jahren. Das war so eine richtige Durststrecke für jeden. Natürlich geht es um die Daten, natürlich geht es um die tollen Präsentationen, die natürlich auch vor Ort diskutiert werden. Und auch das kann man viel besser, wenn man sich gegenübersteht und die Sachen dann auch wirklich live diskutiert. Ich finde, es ist die Mischung aus allem, aber natürlich steht der persönliche Austausch ganz klar im Vordergrund. Das ist durch nichts zu ersetzen.
Dem kann ich nur zustimmen. Das ist, was die Kongresse besonders macht. Leitlinien können wir auch nachlesen, müssen wir ja auch nachlesen, weil man dann doch die hunderte von Seiten, die da präsentiert werden, doch nicht in den Gesprächen wiederfindet oder auch nicht in den Präsentationen. Trotzdem ist der persönliche Austausch einer der zentralen Komponenten, warum Kongresse so wichtig sind. Wir müssen direkt starten mit diesen Leitlinien. Es wurden vier Leitlinien dieses Jahr präsentiert, ein ganzer Batzen. Erhöhter Blutdruck und Hypertonie. Schon allein vom Titel her, glaube ich, können wir das nochmal besprechen, dass das eine Veränderung mit sich gebracht hat. Dann chronische Koronarsyndrome, periphere Arterien- und Aortenerkrankungen und natürlich die Vorhofflimmer-Leitlinien. Das wissen ja sowieso alle, wofür wir uns am meisten interessiert haben. Lass uns vielleicht nicht mit der Vorhofflimmer-Leitlinie anfangen. Was hast du von der Blutdruck-Leitlinie mitgenommen?
Die heißen jetzt nicht mehr Guidelines for Hypertension, sondern es geht um Elevated Blood Pressure, also um den erhöhten Blutdruck und um die Hypertonie, einfach nochmal klar festgelegt. Das heißt, man hat diesen Non-Elevated Blood Pressure, also den normalen Blutdruck. Dann hat man die Definition Elevated Blood Pressure, die so eine Zwischenstufe darstellt und ab 140 systolisch oder über 90 diastolisch spricht man von der Hypertension, also von der arteriellen Hypertonie. Das ist nochmal ganz klar rausgearbeitet worden. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Es ist auch nochmal angeklungen in den Leitlinien, dass eben weiterhin eine behandelte Erkrankung ist, dass es häufig diagnostiziert wird und anbehandelt wird. Zum Teil sind aber nur 10% der Patienten weltweit wirklich adäquat behandelt mit dem Hypertonus und 35% vielleicht anbehandelt und der Rest liegt irgendwo dazwischen. Also das ist nochmal rausgearbeitet worden, dass da auf jeden Fall Bedarf besteht, auch hinsichtlich der verschiedenen Messmethoden, die sind nochmal herausgestrichen worden. Das war, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, dass dieser Elevated Blood Pressure, der auch schon wirklich behandelt werden soll, dass man da zumindest mit einem Antihypertensivum versuchen soll, dieses Stadium zu behandeln. Ein anderer Fokus, der auch in allen Leitlinien sich eigentlich durchgezogen hat, das ist die Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren, die das Lifestyle-Treatment, dass man hier eben auch zunächst den Patienten erstmal die Chance gibt, durch Lebensstilveränderung zu intervenieren, bevor die medikamentöse Behandlung einsetzt. Und da wurde auch nochmal relativ klar die Natriumreduktion genannt, dass man eben versuchen soll, den Natriumkonsum, die Aufnahme über die Nahrung oder über Getränke zu reduzieren, weniger zuckerhaltige Nahrungsmittel. Und ich glaube, das kann man auch nochmal dazu sagen, das ist ja auch mal wieder so ein bisschen Thema, das diskutiert wurde. ältere Patienten davon profitieren, wenn sie so behandelt werden wie jüngere Patienten, wenn sie es nicht ausgesprochen frail sind. Das heißt, auch Patienten bis zu einem Alter von 85 Jahren, hat man das in den Leitlinien so formuliert, die sollen auch mehr oder weniger auf doch eine gute Blutdruckkontrolle achten. Das sind so für mich die wesentlichen Punkte in der Hypertonie-Leitlinie. Gibt sicher noch viele mehr. Das waren so die wesentlichen Punkte, die erstmal so hängen geblieben sind.
Ja, ich sehe schon, du hast dir die gut angeguckt.
Na, zumindest so gut sich ein Elektrophysiologe solche Leitlinien angucken kann.
Wir tun das manchmal so ab. Das ist ja nur Bluthochdruck. Aber man schreibt eine lange Leitlinie drüber und hat eine ganze Reihe an Modifikatoren und auch sehr spezifischen Empfehlungen, die nur jetzt den Bluthochdruck betreffen. Also allein das, glaube ich, ist es nochmal wert, drüber nachzudenken. Bluthochdruck, das wird manchmal abgetan, sowohl von Patienten als auch von Behandlern. Und man kann sich da durchaus Mühe geben, das sehr differenziert zu betrachten und den Patienten dann gut und anscheinend auch früh genug zu behandeln. Was ich ein bisschen verwirrend fand in diesen Leitlinien, war, dass es doch Unterschiede gibt, wann spricht man jetzt mit welcher Messmethode von einem Bluthochdruck. Das macht es ganz schön aufwendig. Also ich habe es mir noch nicht gemerkt, ehrlich gesagt, wann ich jetzt die Definition von Bluthochdruck erfülle, wenn ich dann ambulant den Blutdruck messe oder ob ich ihn in meiner Arztpraxis messe oder ob der Patient es in Eigenmessungen zu Hause, aber nicht kontinuierlich misst. Du wirst es auch gesehen haben, dass es da mehrere Abbildungen und Tabellen dazu gibt. Und das finde ich gar nicht so hilfreich für so ein Alltagsgeschäft wie Bluthochdruck.
Ja, ich glaube, wichtig ist ja eigentlich, dass man sich schnell orientieren kann in Leitlinien. Die Diagnosestellung, die spielt natürlich eine große Rolle. Ich sehe das ähnlich wie du. Es gibt ja diese Office Blood Pressure, Home-Based Blood Pressure, Ambulatory Blood Pressure, das, was du eben angesprochen hast. Und dass da noch Möglichkeit auch dann Messungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und an unterschiedlichen Orten stattfinden sollten. Das ist sicher, was man sich dann nochmal genau angucken sollte, um die Diagnose dann zu sichern. Aber es ist natürlich ganz wichtig und die Grenzwerte sind da eben neu definiert. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst.
Lass uns mal zur nächsten Leitlinie schon mal springen. Für einen Elektrophysiologen, wie du es eben gesagt hast, was hast du mitgenommen aus der Leitlinie chronische Koronarsyndrome?
Ich glaube, chronische Koronarsyndrome, das ist ja auch sehr ähnlich wie bei den anderen Leitlinien, auch bei der Wurfflimmer-Leitlinie, da will ich gar nicht vorgreifen, zum Ausdruck kommt, ist, dass die Komorbiditäten eine große Rolle spielen, dass die Lifestyle-Intervention eine große Rolle spielen, dass man da ehrlicherweise sehr viel tun kann, wobei man, wenn man ganz ehrlich ist, ja immer da so ein ganz klein bisschen zu spät dran ist, dass es eigentlich noch wichtiger wäre, da in die Prävention zu gehen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das ist auch ein wichtiger Punkt, ab wann man denn welche Diagnostik durchführt. Und da hat insbesondere das Coronar-CT eine Aufwertung erfahren, das ist eine Klasse 1a-Indikation geworden für Patienten mit einer niedrigen bis mittleren Prätestwahrscheinlichkeit. Das heißt in dem Bereich 5-50%. Und das finde ich ist ein wichtiger Punkt, gerade weil das Coronar-CT ja doch zunehmend häufiger eingesetzt wird, wahrscheinlich auch in Deutschland häufiger eingesetzt wird. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass hier eine Indikationsaufwertung stattgefunden hat, beziehungsweise dass wir die Prätestwahrscheinlichkeiten, das ist ja schon üblicherweise auch der Fall gewesen, dass die eine Rolle spielen, dass man zum Beispiel bei einer hohen Prätestwahrscheinlichkeit primär zur Koronarangiografie greift, bei einer Prätestwahrscheinlichkeit von 85% aufwärts. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig, auch wahrscheinlich für den Alter. Ansonsten ging es auch nochmal viel um Ischämie und normale Koronararterien, INOKAS oder Angina mit normalen Koronarien, ANOKAS, dass die Verbildgebung nochmal in den Vordergrund gestellt wurde. Das ist sicher was dann schon relativ speziell geworden ist, aber ich denke, dass das in Zukunft auch eine Rolle spielen kann, gerade für so Patienten, die auffällige EKGs haben, doch Beschwerden haben und die Koronarien nicht ganz das erstmal so hergeben, ohne zusätzliche Messung, was das klinische Problem letzten Endes abbildet.
Ja, ich denke, einfach eine wichtige Leitlinie in der Kardiologie. Das heißt, die werden wir uns nochmal ein bisschen genauer anschauen müssen. Vielleicht in einer der kommenden Podcast-Folgen, wo ich auch über Myokardinfarkt nochmal sprechen werde. Da können wir das vielleicht darauf schieben. Ich muss zugeben, die Aorten- und PRVK-Leitlinie, die habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Ich weiß nicht, ob du dir da irgendwas schon zu Gemüte geführt hast.
Ja, da muss ich selber auch ein bisschen passen. Also ich bin jetzt so, sage ich mal, mit den anderen Leitlinien unweigerlich in Kontakt. Einfach weil man diese ganzen aktuellen Studien natürlich hört, die auch in diesem Bereich gemacht werden und dann vor allen Dingen auch diese Leitlinien natürlich, da kommt man ja gar nicht drum rum, da Sachen auch mal mitzunehmen. Aber soweit bin ich jetzt ehrlicherweise nicht gekommen, um die im Detail jetzt da mit dir durchzugehen. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Da ist aber bestimmt auch viel Spannendes und Neues drin. Das ist natürlich immer so ein bisschen Fragen, wo man seinen persönlichen Schwerpunkt hat und wo man dann auch wirklich Dinge wiedergeben kann, die dem Hörer dann in dem Fall auch einen echten Mehrwert bieten. Ich glaube, da müsste ich mich jetzt eher so ein bisschen zurückhalten.
Ich glaube, da fragen wir einfach nochmal bei Gelegenheit andere Experten.
Absolut.
Okay, aber die Vorhofflimmerleitlinien, auf die haben wir ja jetzt 4 Jahre immerhin gewartet. Relativ kurzer Zyklus, aber es hat sich auch viel getan. Jetzt bin ich gespannt. Was sind die Hauptänderungen? Was ist das Wichtigste für dich in dieser neuen Leitlinie?
Als allererstes würde ich mal sagen, die ganz große Veränderung, die habe ich in den Leitlinien ehrlicherweise gar nicht so klar gesehen. Ich würde es eher so sehen, dass das da keine Revolution, sondern Evolution. Ich glaube, dass die Leitlinien auch 2016, 2020 sich irgendwie ganz gut aufeinander aufgebaut haben. Und dass jetzt auch diese Leitlinie auf die 2020er Leitlinien sehr gut aufbaut. Ich glaube, das ist so die erste Sache, die mir da erstmal aufgefallen ist. Man hat das Ganze ein bisschen umstrukturiert. Wir hatten ja diesen ABC Pathway in den 2020 Leitlinien, die es wie so ein roter Faden durch das Dokument gezogen haben. Und das ja auch relativ schön und anschaulich gezeigt haben, wie man mit so einem Patienten mit Vorhofflimmern idealerweise umgeht, wie man den aufarbeitet. Also avoid stroke, better symptoms, also Rhythmus oder rate control und dann die Comorbidities. Und das hat sich so ein bisschen geändert. Ich habe das ja schon bei den anderen Leitlinien auch angesprochen. Wir haben da schon als großes Thema gehabt, die Comorbidities. Und das ist es auch in diesem neuen Pathway für die 2024 Leitlinien, dieser AF Care Pathway, so ein bisschen umgestellt worden. Also AF Care, der Buchstabe, hat da eine Idee, die dahinter steckt. Bei C ist es Comorbidities and Risk Factors. Das hat man also sozusagen in den Vordergrund gestellt, sicher unter Tatsache, dass wir bis 2050 nochmal möglicherweise mit einer Verdopplung der Vorhofflimmerzahlen rechnen müssen. Einerseits natürlich wegen der Alterspyramide, wegen dem Anstieg des durchschnittlichen Alters, aber auch wegen der ja wahrscheinlich Zunahme der Komorbiditäten und dass wir da ganz viel tun können, insbesondere für die Progression des Vorhofflimmerns. Natürlich sind die auch wichtig für die Indikation zur oralen Antikoagulation und auch für die Auswahl der Antiarrhythmika. Man hat das, glaube ich, deswegen ganz am Anfang gestellt und darauf baut dann alles andere auf, nämlich dann A, wie Avoid Stroke, anstatt dass ich dann die Antikoagulation starte, eben basierend auf den entsprechenden Faktoren. Da kommen wir, glaube ich, auch nochmal zu dem Scoring dann später dazu, was sich ja so zumindest vom Wording und von der Grundeinschätzung ein bisschen geändert hat, vielleicht von der Praxis gar nicht so sehr. Dann R oder R wie Reduce Symptoms with Rate and Rhythm Control. Und dann am Schluss hat man dann eh noch auf Indus Care genommen, das ist dieses Extended Follow-up oder wie auch immer man es bezeichnen will. Man soll praktisch diesen Patienten nicht einfach losschicken und gucken, was passiert, sondern man sollte im Sinne auch dieser Integrated Care in diesem sehr engen Austausch mit dem Patienten, der Familie, dann nach 6 Monaten nochmal sehen und dann in jährlichen Abständen. Das wurde nochmal hervorgehoben, dass man die Patientenedukation nochmal als wichtigen Punkt sieht, sicher auch basierend auf dem STEER-AF, eigentlich die erste randomisierte große Studie des ESC, vorher primär mit Registerstudien befasst und hat dort ja internationale Aufarbeitung gemacht, insbesondere der Guideline-Adherence. Und hat ja da eigentlich gesehen, dass sie gar nicht so dolle ist, dass die bei der Schlaganfallprävention noch so um die 60% liegt, bei der Rhythm Control schon nur bei 20%. Hat das ja als Interventionsstudie gemacht mit so einem Educational-Programm über 16 Wochen mit verschiedenen Online-Modulen und hat dann Verbesserungen gesehen, wenn man diese Interventionen macht, also die Patienten indikativ schult, aber hat gesehen, man ist dann nicht über 100%, wenn man die Leute schult mit Guideline-Adherence, ganz und gar nicht, man ist dann noch weit davon entfernt. Ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass man gesagt hat, man muss da Patienten-Edukation und auch Patientenbindung noch mehr reinbringen, um diesen Patienten immer wieder zu ermutigen, diesen Kreislauf abzuspielen, natürlich mit den Comorbidities, aber eben auch mit der Adherence zu all diesen Therapieansätzen. Das ist so der ganz grobe Leitfaden, der sich so in einer gewissen Art und Weise geändert hat. Man hat, glaube ich, Punkte, an denen hat man so ein bisschen vereinfacht, sage ich mal, noch ein bisschen praktikabler gestaltet, beispielsweise Indikation zur Antikoagulation. In manchen Aspekten ist man dann so ein bisschen granularer geworden. Also man doch noch ein bisschen mehr ins Detail gegangen, wo ich dann manchmal gar nicht weiß, ob das zwingend in den Vorhofflimmerleitlinien so sein muss. Aber gerade was so die Behandlung der Komorbiditäten angeht, man hat versucht, es demjenigen, der jetzt nicht so tief in der Materie steckt, mit Flowcharts für die einzelnen Subgruppen, paroxysmal persistieren und so weiter, so zu machen, dass man einfach nur an dieses Flowchart gehen muss, gar nicht mehr nachdenken muss. Und da dann das abhandelt, das ist ja für den Alltag auch wirklich sehr hilfreich. Da gibt es natürlich noch viele Details, die wir sicher auch noch gleich besprechen können.
Meintest du jetzt gerade mit sehr granular zum Beispiel, dass es jetzt einen ganzen Katalog an Klasse 1 Indikationen gibt, was die Komorbiditäten angeht? Also Klasse 1 Indikation, man soll den Blutdruck gut einstellen. Klasse 1 Indikation, man soll den Diabetes gut einstellen. Braucht jetzt eine Vorhofflimmer-Leitlinie eine Klasse 1 Empfehlung, dass der Diabetes richtig eingestellt gehört? Wahrscheinlich nicht, weil das steht ja jetzt auch in der Hypertonie-Leitlinie, dass man das machen sollte. Und auf der anderen Seite sehen wir aber ganz viele Vorhofflimmerpatienten und auch zunehmend Vorhofflimmerpatienten und vergessen dabei dann doch häufig, dass der auch noch einen Diabetes hat und auch noch ein Schlafapnoe-Syndrom haben könnte oder irgendwelche anderen Komorbiditäten und kümmern uns nur um das eine. Aber das habe ich mich schon lange gefragt, ist das wirklich Aufgabe eigentlich einer Vorhofflimmer-Leitlinie oder ist das eigentlich nicht Arztaufgabe an sich, dass wir den Patienten nicht nur nach einer Diagnose irgendwie durchnudeln, sondern eben eigentlich immer rechts und links schauen, hat der nicht auch noch andere Probleme, die vielleicht nicht immer der Elektrophysiologe lösen muss, aber trotzdem gehört das ja zum Arztsein auch dazu.
Ja, ich glaube, was ganz Gute dran ist, so dieses Bewusstsein zu schärfen für alle, eigentlich auch für die Patienten. Es gibt ja auch sogar so eine Patientenvariante der Leitlinien, das ist ja ehrlicherweise alles ganz fantastisch. Es schärft sich ja auch den Blick für das, was wir so im Alltag tun, ne? Wir sind natürlich auch interventionell tätig, das muss man ja fairerweise dazu sagen, was die ganze Interpretation der Leitlinien und Studien angeht. Im Alltag verzerrt das immer wieder den Blick, ne? Wir machen eine Ablation und wenn man ganz ehrlich ist, weiß man, wenn der Patient ein BMI von so und so viel hat, dass der natürlich ganz anderen Outcome zu erwarten hat. Oder wenn der Blutdruck schlecht eingestellt ist, dass der ein höheres Rezidivrisiko hat. Das wissen wir auch, wenn wir die Risikofaktoren optimal behandeln. Da gibt es ja auch einige Studien dazu. Wenn wir kardiorespiratorische Fitness optimieren bei den Patienten, dann bringt das auch wirklich was hinsichtlich der Vorhofflimmerlast bei den Patienten. Da glaube ich auch ganz fest dran, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde das gar nicht abtun wollen, sondern im Gegenteil, es ist eigentlich immer schade, dass die Sachen dann immer erst behandelt werden, wenn die Patienten schon mit Vorhofflimmern kommen. Aber man könnte da unglaublich viel vermeiden und man könnte sicher auch Reablationen vermeiden. Da bin ich mir sicher, wenn der Patient kommt zur Ablation und wird ab dann, weil er eben im Stadium ist, symptomatisch, vielleicht in einem gewissen Burden, dann ist es sicher richtig, den zu intervenieren, aber gleichzeitig an diesem Punkt anzusetzen. Und wenn das noch ein bisschen verselbstständigt wird, das ist sicher ein Benefit für den Patienten und da kann man sicher auf der Schiene ganz viel tun. Davon bin ich ganz fest überzeugt, auch wenn ich gerne Katheterablation mache.
Ja, wir müssen ja jetzt nicht zu viel schimpfen über diese ganz frischen Guidelines.
Nein, es ist überhaupt nicht. Es ist ja gut.
Ne? Genau. Eigentlich ist es ja gut und auch gut, erinnert zu werden, weil wir machen es ja nicht ausreichend gut. Also muss man es irgendwo hinschreiben, wenn wir es nicht gut machen. So kann man es ja auch mal sagen.
Richtig, das ist richtig.
Was du schon angedeutet hast, ist eine Veränderung in der Antikoagulationsindikation und gleichzeitig auch nicht, hast du gesagt. Was du damit meintest, war wahrscheinlich die Änderung, die kann ich noch nicht richtig gut aussprechen, aber wir sollen jetzt das Thromboembolie-Risiko assessen nach CHEDS2VAS-Score und nicht mehr nach CHEDS2VASC. Das heißt, das Geschlecht wird nicht mehr als Risikofaktor betrachtet, sondern vielleicht noch als Risikomodifikator und fällt deshalb aus dem Score raus. Was es aber auch vereinfacht gleichzeitig, weil wir immer das Problem hatten, dass wir zwar das Geschlecht mit reinrechnen sollten, aber dann für Männer ganz andere Zahlen benutzen sollten als für Frauen. Also am Ende haben wir es eh schon anders gemacht. Das vereinfacht es sicherlich und vereinfachen ist eigentlich immer ganz gut in Leitlinien, finde ich. Hast du das erwartet oder findest du das gut? Habt ihr das schon umgesetzt?
Naja, ich sag mal so, ich habe das so ein ganz klein bisschen erwartet, weil das war ja schon immer Diskussionsthema. Wir hatten ja auch bei der EAST-Studie so eine Subgruppenanalyse zu dem CHEDS2VAS-Score gemacht und da wurden wir in den Reviews auch ganz klar dazu angehalten, den zu berechnen. Da wurde es auch ganz klar so als Risk Modifier adressiert. Und das ist ja sicher auch richtig. Also der Sprech ist nicht ganz so flüssig gefühlt erstmal wie beim CHEDS2VASC. Das hat sich halt irgendwie so gut gesprochen. Aber ich glaube, das ist ehrlicherweise gut, weil der CHEDS2VASC-Score ist ja wirklich ein toller Score. Der hat all das drin, was wir im Alltag ja eigentlich eh bei den Patienten erheben. Ist relativ straightforward. Trotzdem, also wenn ich jetzt auch mal einen Arztbrief korrigiere, immer wieder wird sich da vertan. Und ich finde, umso einfacher der ist, umso besser. Also das weibliche Geschlecht, mit dies da noch einen Punkt draufrechnen, das ist ja so viel besser, ne? Und ja, also ich finde, das ist gut. Das werden wir jetzt natürlich in Zukunft dann auch so übernehmen. Und ich meine, die Datenlage dazu ist es noch nicht überbordend, muss man sagen. Aber die Diskussion darüber gibt es ja wohl schon sehr lange. Und es war Zeit dafür, dass das mal so geändert wird. Ne? Ja.
Okay, das ist ja jetzt hier nicht die Vorhofflimmer-Leitlinien-Update-Folge. Aber einen Punkt, glaube ich, würde ich gerne noch machen. Gerade für dich, der so gerne Vorhofflimmern auch abladiert. Eine wichtige Änderung, und ich glaube, das war zwar nicht unerwartet, aber wichtig, diesen Punkt jetzt zu machen, dass die Katheterablation bei paroxysmalem Vorhofflimmern jetzt auch als First-Line-Therapie eine Klasse 1-Indikation und mindestens gleichwertig mit Medikamenten darstellt. Das haben wir schon länger so gemacht, sicherlich, und auch die Patienten entsprechend beraten, aber dass die Leitlinien da jetzt nachziehen, war sehr wichtig, oder? Was denkst du?
Ja, ich glaube, das war naheliegend, die Rhythmuskontrolle da nochmal zu stärken. Ich glaube, die Datenlage gibt das mehr als nur hier, dass wir bei paroxysmalen Vorhofflimmern da wirklich die antiarrhythmische Therapie jetzt nicht weiter in den Vordergrund stellen. Ich muss sagen, es ist nichts gegen antiarrhythmische Therapie zu sagen, als, sage ich mal, auch Hinführung zur Ablation oder als Nachbehandlung zur Ablation oder auch erst Bridging, das steht außer Frage. Die haben ihre Berechtigung, die Antirhythmiker, aber ich glaube, bei Paroxysmalen Vorhofflimmern kann man jetzt sehr gut sagen, dass die Katheterablationen, gerade diese Single-Shot-Verfahren, auch sehr sicher sind, dass die ihre Berechtigung haben. Das sehe ich schon so. Das ist ja jetzt auch ehrlicherweise die wesentliche Aufwertung, also auch die frühe Rhythmuskontrolle ist es auch gar nicht so präsent geworden in den Leitlinien, finde ich zum Beispiel. Wird ja viel über den E-Trial auch gesprochen und das ist so eine 2a-Empfehlung, dass man Patienten dann doch auch innerhalb von 12 Monaten Rhythmus kontrollieren behandeln sollte. Aber das war jetzt gar nicht so überpräsent in den Leitlinien, glaube ich. Na, aber
ja, hat mich ein bisschen gewundert. Hatte ich eigentlich auch erwartet, das stärker zu sehen.
Ja, das wäre auch meine Erwartungshaltung gewesen, aber das ist jetzt gar nicht so rausgekommen. Ich glaube, es wird so gelebt, sage ich mal so. Aber Hamburg, Hannover, Deutschland, also es gibt halt auch unterschiedliche Länder, unterschiedliche Möglichkeiten und ich glaube, man muss da auch allen gerecht werden.
Ja, ich glaube, wir müssen von den Vorhofflimmer-Leitlinien dann doch mal wegkommen.
Unbedingt, unbedingt.
Und sie ein anderes Mal nochmal diskutieren, weil ein anderer wichtiger Baustein aus so einem großen Kongress natürlich auch die Präsentation von großen Studien ist. Und da gab es eine ganze Reihe, die Liste ist lang. Ein paar hast du sogar auch schon angedeutet. Zum Beispiel STRAF wurde da vorgestellt, das ist nur eine Studie, die mir aber besonders gefällt, weil sie mal ein Konzept untersucht hat und nicht irgendein Medikament oder irgendeine Intervention, sondern hier war die Intervention, wie gut setzen wir Leitlinien um. Das ist sicherlich auch ein wichtiges Ziel in unserer Arbeit. Weil wir gerade aber zuletzt über PVIs gesprochen haben, wollte ich dich mal fragen, was von einer PVI-Studie gehalten hast, die da vorgestellt wurde, die SHAM-PVI-Studie. Eine wichtige Studie, glaube ich, aber ich habe mich immer gewundert, dass die wirklich noch durchgeführt und genehmigt und mitgemacht wird.
Das ist eine wichtige Studie, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ist auch richtigerweise im JAMA publiziert. Ist eine Studie, von der eigentlich jeder schon mal gesprochen hat in den letzten, ich möchte mal sagen, 20 Jahren. Da müsste man doch mal was machen gegen Placebo, also einfach eine Schämprozedur. Und das hat man jetzt letzten Endes gemacht. Das sind gar nicht so viele Patienten, wenn man ehrlich ist, sind ja nur knapp über 120, ich glaube 126 wurden randomisiert. 1:1 und da hat man eine Kryo-PVI gemacht versus einer ja Schäm-Untersuchung, die sah so aus, dass man punktiert hat, den Phrenikus gepaced hat und dann den Patienten abgelegt, also keine Intervention gemacht hat. Und hat eben gesehen, dass der AF-Burden, das war der primäre Endpunkt, die Vorhofflimmerlast, auch richtigerweise, dass die signifikant reduziert wurde durch die Pulmonalvenisolation.
Also zum Glück, sonst hätte sich mein Weltbild ja
zum Glück
doch erschüttert.
Zum Glück muss man sagen, es hätte natürlich die Grundfesten der invasiven Elektrophysiologie eingerissen, wenn das jetzt negativ ausgegangen wäre. Man hätte ja eigentlich alles in Frage stellen müssen, was man jemals so dazu gemacht hat, weil die Antirhythmiker sind ja schon besser. Also nicht so dolle, on the long term, nicht so wesentlich, aber besser als Placebo gewesen. Da haben wir jetzt ja auch Early AF Cryo, haben wir ja schön auch den Burden gesehen und auch on the long term gesehen, dass das besser ist als eine antirhythmische Medikation. Und wenn das jetzt alles gestimmt hat, was wir da bisher hatten, dann hätte es mich schon sehr gewundert, wenn diese SHAM-PVI-Studie negativ ausgegangen wäre. Aber wir wissen ja, ein Placebo-Effekt kann einen massiven Impact haben. Wir kennen das, glaube ich, bei Knieoperationen, wurde das, glaube ich, mal gemacht. Und wir kennen ja auch Yoga Your Life. Wir wissen, dass Entspannungstechniken natürlich einen Einfluss auf die Flimmer Häufigkeit und wenn natürlich der Patient total entspannt nach so einer vermeintlichen Prozedur auf einmal ganz anders ins Leben reingeht. Ich konnte es mir nicht so richtig vorstellen, aber irgendwie so den Ansatz hätte man sich ja so ganz grundsätzlich irgendwie denken können. Ich persönlich würde auch sagen, so wie du, vielleicht wäre die zum früheren Zeitpunkt noch ein bisschen mehr catchy und noch besser platziert gewesen. Aber es ist toll, dass es diese Studie gibt, weil jetzt brauchen wir darüber nicht mehr zu reden.
Das ist meine Meinung.
Ja, also dafür war es dann doch nochmal wichtig, ne? Weil es gab immer noch Leute, die gesagt haben, das brauche es, weil ich glaube, das immer noch nicht.
Dafür war es nochmal gut, ja.
Am Ende muss man jetzt diesen Haken dann aber auch dahinter mal akzeptieren und weiter PVIs machen in den richtigen Patienten. Gab es denn eine Welterschütterungsstudie eigentlich? Gab es da eine?
Ich glaube, eine Welterschütterungsstudie in dem Sinn gab es jetzt nicht. Man hat das ja alles schon so ein bisschen gehört, das Oceanic AF Trial. Also Dexian aktivierter Faktor 11 Hämmer. Das sind Studien, die sind abgebrochen worden. Jeder hat sich ja gedacht, damit was nicht stimmt. Das ist ja eine randomisierte Studie, wo man Ars und Dexian 50 Milligramm einmal täglich versus Apixaban anverglichen hat. Und das ist eine riesen randomisierte Studie gewesen. Über 14.000 Patienten, ich glaube 14.800 irgendwas Patienten sind eingeschlossen worden. Und dann hat man das vorzeitig abgebrochen, weil es signifikant mehr Schlaganfälle in der Ars und Dexian-Gruppe gab. Ich glaube, das ist zumindest wichtig, hat vielleicht weniger Wellen geschlagen als vielleicht der ein oder andere Trial. Aber ich glaube, das ist eine wichtige Studie, weil diese Faktor-11-Hämmer sind ja doch nochmal eine Option, vielleicht nochmal Blutungsrisiken zu reduzieren. Es gab auch in der Tat ein bisschen weniger Blutung in dieser Gruppe, ohne dass das jetzt in die Auswertung einen wesentlichen Punkt gemacht hat. Aber wenn das jetzt natürlich ein Klasseneffekt ist, dann sind ja auch andere Studien, die da noch zulaufen, möglicherweise erwartbar dann auch negativ. Da hatten wir schon viele Hoffnungen drin, dass wir dann noch die Schlaganfallprophylaxe optimieren können. Ich glaube, das ist, glaube ich, schon relevant. Ohne dass jetzt andere Studien deswegen
keine wichtigen Ergebnisse gebracht haben.
Auf Oceanic haben sehr viele gesetzt oder auf diese Faktor 11 Hämmer. Gleichzeitig wundert es dann aber doch nicht so. Und wenn wir das Blut nicht ausreichend verdünnen, dann tolerieren wir mehr Schlaganfälle, blutet halt weniger. Das ist so wie mit den anderen Blutverdünnern auch. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn es eine Blutverdünnung gibt, dann werden wir auch Blutungen sehen. Das müssen wir eben tolerieren. Aber am Ende muss es die richtige Balance sein. Das haben uns die NOAC-Studien ja auch gezeigt, die natürlich auch eine gewisse Rate an Blutungen geschaffen haben und aber ischämische Schlaganfälle in den richtigen Patienten verhindern. Die Balance wird sein. Gibt es vielleicht in dieser noch ausstehenden Studie, die du jetzt genannt hast, gibt es da eine andere Möglichkeit, das zu balancieren? Nicht zu viele Schlaganfälle, aber eben auch keine relevanten Blutungen. Dieses Verhältnis, das könnte man vielleicht nochmal verändern mit einem anderen Präparat, aber mit diesem Präparat anscheinend nicht ausreichend.
Okay, ist die Faktor-11-Hemmung nicht hoch genug gewesen? Die ist halt keine 100%, das muss man zum einen sagen. Zum anderen muss man natürlich auch sagen, die Schlaganfallrate, die war schon wieder mal sehr gering. Das haben wir ja auch von Noah, Atisa, das ist ein anderes Thema. Aber die Schlaganfallrate unter Apixaban, ich glaube, die lag bei 0,4% oder so, die ist natürlich substanziell gering. Damit wird es natürlich dann auch schwierig. Also das ist natürlich auch wie mal so eine Botschaft, die man da mitnehmen muss. Obwohl die Patienten ja jetzt nicht mit dem Schutzfaktor von 1 da eingeschlossen wurden. Da muss man abwarten, wie man dann eine Studie designt und auch vielleicht in Subgruppenanalysen nochmal schauen. Gibt es denn da Anhalte, so wie das jetzt auch bei Noah und Atis ja war, dass Patienten, die gewisse kardiovaskuläre Risikofaktoren haben, dass die dann doch vielleicht von einer Antikoagulation profitieren, wenn sie diese Device-Detected-Foof-Flimmern haben. Da hat man ja die Daten gemerged und zusammen ausgewertet. Da hat man ja in den einzelnen Trials auch jetzt keinen klaren positiven Effekt für eine Antikoagulation gefunden. Vielleicht muss man da noch so ein bisschen einfach rauskriegen, für welche Patienten, wie muss man die Patienten detektieren. Aber wenn man es so untersucht, wie es da untersucht worden ist, dann gibt es anscheinend keinen positiven Effekt, sondern das hat in Anführungsstrichen, ich möchte nicht sagen, nicht gewirkt, aber auf jeden Fall nicht ausreichend gewirkt.
Über welche Studie bist du noch gestolpert?
Vielleicht der Schwank, auch mal die Herzinsuffizienz ist auch immer so ein Thema, wo wir doch noch relativ nah dran sind. Ich glaube, Fine Arts HF Trial, da ging es um Finerenon, also nicht steroidalen Mineralkortikoid-Antagonisten, der bei Patienten mit Herzinsuffizienz, also Nyha-Klasse mindestens 2 aufwärts, mit einer reduzierten Pumpfunktion MREF, ganz wichtig, also nicht reduziert, das ist in dem Kontext natürlich falsch, aber mit einer MREF oder mit einer HEFPEF eingeschlossen wurde. Also war ein Patient mit einer LV-Funktion größer gleich 40%, die auch noch ein paar andere Kriterien hatten, die gebraucht, also erhöhtes Natriumpeptid-Level, haben eine kürzliche Hospitalisation gehabt, das waren so die Key-Inclusion-Criteria. Und durften natürlich keine Patienten, die schon eine Hyperkaliämie aufwiesen, also das waren so klassische Ausschlusskriterien, die war dann drin. Und da hat man letzten Endes geschaut, ob denn diese Patienten profitieren, wenn sie Finerenon bekommen. Und das Ganze dann an über 6.000 Patienten, die man randomisiert hat, untersucht mit dem primären Endpunkt kardiovaskulärer Tod, Total Worsening Heart Failure, und hat da eine signifikante Verbesserung gehabt. Und das sind ja alles Patienten, die sind schon Herzinsuffizienz therapiert gewesen. Die hatten auch zum Teil SGLT2-Inhibitoren, wo gar nicht so eine geringe Zahl hatte letzten Endes SGLT2-Inhibitoren. Und es war eigentlich egal, ob sie eine bessere oder eine schlechtere Ausgangs-EF hatten, die es eher MREF-Patienten waren oder FPEF-Patienten oder wie gesagt auf SGLT2-Inhibitoren waren. Das waren alles Patienten, die davon profitiert haben hinsichtlich des primären kombinierten Endpunktes, wo man sagen muss, Driver dafür, das war schon die Total Worsening of Heart Failure Events. Das war auch signifikant, aber das war schon einer der wesentlichen Driver für den positiven Outcome. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ein deutliches Signal. Man hat natürlich einfach bei der Patientenpopulation ist nicht so eine sehr hohe Rate an Mortalität zu erwarten. Das ist natürlich auch irgendwie selbstredend. HEFPEF und HEMREF, das sind jetzt nicht die HEFREFler, die einfach nochmal ein ganz anderes Mortalitätsrisiko mit sich bringen. Was man natürlich hatte, ist mehr Hyperkaliämien. Das bleibt auch damit nicht aus. Dafür natürlich auch weniger Hypokaliämien. Und was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, dass die Lebensqualität zugenommen hat. Ich glaube, das ist ein interessanter Ansatz für die Zukunft. Ist jetzt im Moment noch nicht dafür konkret zugelassen, aber ich glaube, das ist eine Medikation, die in der Zukunft doch auf jeden Fall eine Rolle spielen kann. Das sind ja auch die Rhythmusstudien, die das mit Haber-Heftpfeffer und so, da sind wir auch letzten Endes als Rhythmologen im Board, diese Patienten da nochmal Outcome zu optimieren. Aber das ist, glaube ich, ein gutes Signal, was in Zukunft eine Rolle spielen kann.
Ja, vielleicht haben wir noch Zeit für eine Studie, aber ich kann mich nicht entscheiden.
Jetzt bin ich gespannt, welche Studie schwebt denn vor?
Ich wollte dir das fast überlassen. Ich habe mir noch notiert, die Tide-K-Studie, die ich gar nicht so beachtet hätte. Ich habe sie nur von dir quasi gehört. Deshalb musst du die vielleicht nochmal für alle einmal beschreiben. Ist eine ganz interessante Arbeit, weil sie am Ende auch nochmal Sachen beiseite räumt, vielleicht, die man dann abhaken kann und dann nicht mehr diskutieren muss. Da ging es um Kalium.
Die Studie hat letzten Endes immerhin den Weg ins JAMA gefunden, was auch, glaube ich, gerechtfertigt ist. Ist eine Studie, die untersucht hat bei Patienten, die eine Cardiac Surgery bekommen haben, wie denn die Inzidenz des postoperativen Vorfreemanns fällt. Eine randomisierte Studie mit über 1600 Patienten, die da randomisiert wurden. Also das ist schon ein substanzieller Aufwand, den man auch betrieben hat. Und hat man einfach letzten Endes, um es grob zu überschlagen, kann man sagen, bringt es was, den Kalium-Level hochnormal zu halten, also eher auf 4,6 zu halten, oder ist man auch mit 3,6 zufrieden? Also sollen wir eine Kaliumsubstitution machen, um das postoperative Vorhofflimmern zu reduzieren, beziehungsweise können wir das damit? Und die Antwort ist nein, das funktioniert nicht. Um es ganz kurz zu machen, da wurden dann so ein bisschen die Kosten gegengerechnet. Das ist natürlich jetzt himmelschreiend, was da an Geld ausgegeben wird. Da geht es dann vielleicht im Endeffekt um 120, 150 Euro. Aber die Frage ist, braucht man es oder braucht man es nicht? Es scheint offensichtlich keinen Einfluss zu haben auf die Inzidenz von postoperativen Vorflimmern. Das ist, glaube ich, ja, zumindest eine Erwähnung wert. Ich finde das irgendwie so eine ganz lebensnahe Studie. Und postoperatives Vorflimmern ist ja immer wieder so ein Thema. Fand ich es ganz spannend, so, dass das untersucht wurde.
Das sind super Studien, weil das ist etwas, was im Alltag jeden Tag passiert. Und dann kippt man so aus Bauchgefühl irgendwie Kalium hier rein oder Magnesium dort und denkt, das bewirkt irgendwas. Aber solche Studien zeigen dann mal, nee, bringt gar nichts. So wie postoperativ noch Antibiose 3 Tage länger geben, gibt es auch zum Glück Studien, die sagen, nee, das machen wir zwar manchmal aus Gefühl, aber sollten wir gar nicht machen, bringt gar nichts.
Ja, macht man halt so, ne? Denkt man, Schaden tut's auch nichts, ist da dann auch jetzt, denn ist nichts passiert. Also das sind ja auch so Sachen, die einfach gut zu wissen sind, glaube ich. Und die muss man halt auch einmal untersuchen. Und wenn es keiner macht, dann wird es halt einfach immer so weitergemacht. Und ich finde, das ist durchaus eine beachtenswerte Studie, ja.
Ja, schön. Es gab noch wesentlich mehr Studien, die können wir heute nicht alle diskutieren, aber zumindest die letzten Minuten zeigen, es gibt einiges, was wir da zu sehen bekommen haben und was es sich lohnt, nochmal anzuschauen. Ich habe jetzt noch eine Frage, Andreas, wenn du auf Kongresse fährst, was ist dein Tipp, was darf dann nicht fehlen? Was kommt immer in deinen Koffer?
Ja, ich habe ehrlicherweise immer ein kleines Körperchen, das in jedes Flugzeug passt, das muss ich ehrlicherweise sagen, das ist immer das Gleiche. Das kommt auch auf die lange Reise mit. Das heißt, auch wenn ich irgendwie mal über See fliege, dann kommt immer das kleine Körperchen, damit bloß nichts irgendwo stecken bleibt. Gepäckservice, das habe ich mir so angewöhnt. Da muss man sich ein bisschen reduzieren, das ist ganz klar. Dann kommt da in der Regel keine Krawatte rein, sondern der Anzug, der muss schon irgendwie sein, aber eine Krawatte habe ich in der Regel nicht dabei. Ansonsten, das, was man also braucht, der Waschbeutel ist natürlich wichtig und der Computer, ohne den geht fast gar nichts mehr. Ja, wenn man dann wirklich auf den Kongress geht, ich glaube, so, das sind jetzt so die ganz normalen Sachen, die jeder so für sich so ein bisschen entscheidet, was da mitkommt. Also möglichst wenig, das kann ich auf jeden Fall so sagen. Wenn man auf den Kongress geht, glaube ich, ist wichtig, dass man wirklich natürlich die wichtigen Sessions mitnimmt. Aber das, was man so im Vier-Augen-Gespräch, gerade so Thema Leitlinien, da kriegt man super mit. Was ist denn eigentlich jetzt das Wichtige? Oder man kriegt diese Key Messages der Studien, wenn man sich einfach mit Kollegen trifft, wenn man da so ein bisschen bei einem Kaffee zusammensteht, dann kriegt man in Windeseile nochmal die Key Messages mit, auch nochmal alles so ein bisschen rausgefiltert. Das macht total viel aus. Versuchen auch auf den Events dabei zu sein, nicht nur in den Sessions zu sitzen. Die sind natürlich mega wichtig. Also da muss man sich auch ein gutes Programm zusammenstellen. Was darf ich nicht verpassen? Wo möchte ich hin? Und dann sollte man immer auch einfach gucken, dass man den persönlichen Austausch sucht. Das finde ich immer ganz wichtig, weil sonst hat sich das alles nicht gelohnt. Man fliegt da durch die Gegend, fährt durch die Gegend, da investiert man Stunden. Ich glaube, das lohnt sich dann nur in dem Gesamtpaket. Das ist meine Meinung dazu.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, in dem Gesamtkoffer.
In dem Gesamtkoffer sozusagen, ja.
Okay, wir kommen nun zum Abschluss der Folge, Andreas. Und ich würde dich zuletzt fragen wollen, wenn du jetzt an diesen ESC-Kongress denkst, was sind deine persönlichen Do's und Don'ts aus diesem Kongress heraus?
Ja, ich glaube, diese Sache mit den Komorbiditäten, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das sollte man viel mehr in den Vordergrund rücken. Das muss man, glaube ich, als Allgemeinheit viel mehr in den Vordergrund rücken. Ehrlicherweise kommt mir das alles schon viel zu spät, in diesen ganzen Leitlinien auf einmal auf die Komorbiditäten einzugehen. Das ist eigentlich eine Präventivsache und die kommt natürlich zu kurz aus ganz vielen Gründen. Das brauchen wir auch gar nicht zu diskutieren. Aber ich glaube, als echtes Do und auch als Don't ist da extrem, ja, den Blick für zu schärfen, auch zu versuchen, den Patientenkontakt das auch zu adressieren und als Don't eben das auf keinen Fall unter den Tisch fallen zu lassen. Wir können da extrem viel machen. Das war eine ganz persönliche Überzeugung und es kommt im Alltag natürlich zu kurz, aber wann immer wir Akzente setzen können, dann sollten wir das tun. Das finde ich ganz wichtig. Ich glaube auch, dass wir vielleicht noch ein Punkt, der ist gar nicht so extrem klar adressiert wurde. Wir sollten, glaube ich, schauen bei der Antikoagulation, und das ist in der Leitlinie auch zum Tragen gekommen, was das Device-Detected Vorflimmern angeht. Das ist natürlich ein sehr diskutabler Punkt. Ich weiß das absolut, aber ich glaube, die Datenlage spricht im Moment nicht so sehr dafür, dass wir es grundsätzlich machen. Das ist auch eine 2b-Empfehlung. Das sollten wir auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten, dass wir da sehr vorsichtig sein müssen. Ja, die Kaliumgabe haben wir eben gerade besprochen. Das ist kein echtes Du mehr, dass man da trotzdem den Kaliumspiegel irgendwie gut einstellt. Dagegen spricht, glaube ich, nichts. Aber ich glaube, man muss es nicht völlig forciert machen. Und das Patient Empowerment ist auch ein wichtiger Punkt. Das gilt ja für alle Bereiche, dass man wirklich sieht, wie gering die Adherence ist. Wir haben es bei CRF angesprochen, aber ich bin mir ganz sicher, ich kenne da die Datenlage nicht gut genug dazu, dass es in anderen Bereichen auch nicht so viel besser aussieht. Ich habe es ja angerissen bei den Hypertonie-Leitlinien, wie viele Patienten effektiv behandelt sind. Und da ist mir so eine Zahl von 10% untergekommen und 35% sind anbehandelt. Auch da ist, glaube ich, einfach das Thema, dass man die Adherence zu dem, was wir den ganzen Tag predigen und uns en Detail da anschauen, dass wir da einfach drauf achten, so gut es geht, dass der Patient auch die Dinge, die jetzt wirklich dann in der Therapie, jetzt geht es gar nicht mehr nur um die Komorbidität, sondern auch in der spezifischen Therapie, dass die dann auch wirklich, ja, so gut wie es geht umgesetzt werden von den Patienten und dem Patienten die Möglichkeit gegeben wird, dass auch dann immer wieder durch die Wiederaufnahme des Kontaktes dann auch letzten Endes doch irgendwie umzusetzen.
Ja, hervorragend. Lieber Andreas, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du deine persönlichen Highlights des ESCs mit uns geteilt hast und dass du auch diese Fülle an wissenschaftlichen Beiträgen für uns ein bisschen geordnet hast und in den klinischen Kontext gebracht hast. Das fand ich eine gute Übersicht, auch wenn sie natürlich ein bisschen gefärbt ist aus der rhythmologischen Sicht.
Wenn zwei Rhythmologen zusammensitzen, dann hat das natürlich so einen ganz leichten Touch, so ein Gespräch, das gebe ich ja gerne zu.
Also vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Mir hat das total Spaß gemacht. Ich bin sehr gefreut, dass ich da heute dein Gast sein durfte.
Ja, und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute dabei waren. Ich lade Sie herzlich zu den nächsten Folgen ein. Wir werden uns mit Myokardinfarkt beschäftigen, aber auch mit Lebensstiländerungen bei kardialen Erkrankungen. Und ich freue mich da auch wieder auf interessante Gesprächspartner. Und bis dahin alles Gute und auf Wiederhören bei CardioBeat, dem Cardio-Podcast.
Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.